Wir haben 6.000 Betriebe. Wir haben ein Buchungsvolumen, das war letztes Jahr von über 1 Milliarde, was über diese 6.000 Betriebe abgewickelt worden ist an Buchungen. Also alle Buchungen ergeben in Summe 1 Milliarde und über 300 Millionen sind über unsere Systeme abgewickelt worden, das heißt provisionsfrei.
EasyBooking hilft Gastgeber und Gastgeberinnen dabei, mehr Zeit für das Wesentliche zu haben. Das Unternehmen ist ein Softwareunternehmen, hat über 6.000 Kunden, ist sozusagen in ihrem Bereich Marktführer. Und die Vision von EasyBooking ist es, den Tourismus durch nachhaltige digitale Lösungen zu revolutionieren und eine vernetzte Zukunft für Gastgeber und Gastgeberinnen zu schaffen. Und mitverantwortlich für diese Umsetzung ist Thomas Winkler. Er ist seit 2023 CEO des Unternehmens und hatte auch den Exit an die Zucchetti-Gruppe miterlebt. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Thomas Winkler. Was ist EasyBooking?
Gute Frage. Unser Motto ist vom Vermieter für den Vermieter. Sprich, wir haben eine Software, wo wir nicht als Software an sich verkaufen, sondern es werden sehr viele Dinge, administrative Dinge verlangt vom Vermieter, Beherbergungsbetrieben, sehr viel Zettelwirtschaft, wo wir einfach glauben, dass weniger Zeit für den Gast bleibt. Sprich, mit unserem System von EasyBooking wollen wir, dass der Gastgeber wieder Gastgeber sein kann.
Die Idee entstand ja schon relativ früh, 2006. Wie hat sich deiner Meinung nach EasyBooking, du warst zwar nicht von Anfang an dabei, aber wie hat sich eigentlich EasyBooking über die ganzen Jahre weiterentwickelt, im Großen und Ganzen?
Ja, nach unserem Motto eigentlich, dass wir das Feedback von unseren Kunden sehr ernst nehmen. Das heißt, die Anforderungen werden immer noch größer und vielfältiger für die Vermieter. Immer mehr Vorschriften, was sie beachten müssen. Das heißt, da ist es ganz normal, dass man dann auch die entsprechenden Tools dafür liefert, dass sie es leichter haben. Und wir haben uns halt immer im Dachraum bewegt, also auch heute noch, sprich in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wir sind ja ein österreichisches Unternehmen und haben deswegen auch die meisten Kunden in Österreich und sind jetzt mittlerweile mit knapp 6.000 Kunden Marktführer. Das heißt, wir sind da schon am Puls der Zeit. Wir haben eine Gesamtlösung. Das heißt, wir haben, wie man es so schön nennt, eine One-Stop-Shop-Solution. Sprich, alles aus einer Hand, einen Ansprechpartner. Bei anderen auch teilweise sehr guten Systemen, Hotelprogrammen, was es am Markt gibt, unterscheidet uns, ist unser USP eigentlich, dass wir von der Buchungsmaschke der Hotelsoftware, administrative, von Anfragemaske, Buchungsmaske, Preisvorschlägen die Gesamtlösung dafür haben und der Kunde von uns nicht drei Systeme verwenden muss, um erfolgreich vermieten zu können.
Wie ist eigentlich dein Werdegang, Thomas? Wie bist du am Ende des Tages hierher gelangt, heute als CEO von EasyBooking? Was musste da alles eigentlich geschehen?
Ja, da ist einiges geschehen. Also es hat ganz banal angefangen. Ich war bei Group 4 Securitas. Das hat den Grund, das war zwar eine gute Erfahrung, aber es war jetzt nicht mein Traum, dass ich für die Parkraumbewirtschaftung in Innsbruck zuständig bin. Aber das hat die Einberufung zum Bundesheer hat immer wieder Verzögerungen gehabt und dann hat mich kein Arbeitgeber nehmen wollen. Das heißt, ich war dann bei Group 4 und habe Parktickets geschrieben und das ist wirklich ein harter Job. Also ich beneide niemanden da, was das jetzt, wenn ich sehe, wenn ich mein Auto fahre. Ich habe das selber gemacht, ich weiß, wie anstrengend das ist. Da ist man 40 Stunden auf die Füße bei jedem Wind und Wetter. Durch das, dass man Uniform trägt, wird einem gesagt, dass man sich nicht in der Pausenzeit irgendwo auf der Bank setzen sollte, keine Zigarette rauchen auf der Straße, man sollte vorbildlich sein. Das heißt, man springt den ganzen Tag da durch die Straßen und die Kunden, die man sammelt, die sind ja nicht happy, wenn sie ein Ticket auf dem Auto oben haben. Eine Geschichte dazu, was mir wirklich für immer in Erinnerung bleibt und was mir auch heute noch hilft, einfach alles richtig einzuordnen. Da hat es sehr fest geregnet in Innsbruck. Es war, ich glaube, irgendwo am Innrhein und ich habe jemanden ein Ticket verpasst, habe den Regenschirm so eingeklemmt gehabt zwischen Schulter und Kopf, damit das Parkticket damals noch nicht digital einfach geschrieben werden kann. Habe das in eine Folie reingegeben und habe sie dann in den Scheibenwischer geklemmt und dann kommt der entzürnte Autofahrer und schreit mir an, dass wir doch alle nur auf Provisionsbasis ein Ticket schreiben und das ist eine Frechheit. Und irgendwie war das da auch nicht mein bester Tag und dann habe ich mich da hinreisen lassen und habe gesagt, ja, genau, also mit deinem Ticket kann ich jetzt endlich in die Karibik fliegen. Und dann haben wir aber schauen müssen, dass sie weiterkommen, weil der war dann nicht so lustig gestimmt mit dem Ganzen. Dann war ich 9 Jahre, also nach dem Bundesheer war ich 9 Jahre bei der, heute bekannt als Exit Card Group in Kempten. Da war ich am Anfang Maschinenführer bis hin dann zum Abteilungsleiter. Hab dort einen sehr tollen Chef gehabt in Robert Wolny. Der hat auch viel expandiert, sprich die Produktion von, wir haben dort Versicherungskarten, RFID-Chip-Karten produziert. Und die Produktion ist ausgelagert worden nach Osteuropa. Und das war dann nicht mein Weg, dass ich sage, ich hätte mitgehen können natürlich, aber ich wollte eigentlich in Tirol bleiben. Und habe dann wirklich einfach kurz vor dem, also ich habe gewusst, ich kann jetzt noch 1-2 Jahre bei der Firma bleiben, aber dann wird der Weg ein zu Ende sein. Habe dann kurz vor meinem Sommerurlaub die Zeitung aufgeschlagen, habe 1-2 interessante Stellen gesehen und habe einfach dann die Lebensläufe verschickt und habe dann einen Tag später die Zusage von Herold gehabt. Herold Business Data, also Telefonbuch, gelbe Seiten, ist in den meisten bekannt. Und das hat mich deshalb gereizt, weil da war eine Möglichkeit im Tourismus für Urlaub. Die Plattform gibt's heute nicht mehr, die ist eingestellt worden. Mir hat's damals aber schon sehr viel Spaß gemacht, die Hoteliers, die Vermieter zu besuchen. Und über das bin ich eigentlich dann auch schlussendlich mit Easy Booking in Berührung gekommen. Herold hat, ich glaube, es war 2010 oder 2011, hat es eine Kooperation gegeben. Das heißt, einerseits Easy Booking war schon 5 Jahre am Markt, hat aber Probleme gehabt, dass sie tatsächlich eine große Stückzahl an Lizenzen verkaufen. Und dann ist Herold mit damals, ich glaube, 200 Verkäufern, einer davon war ich, ins Spiel gekommen. Und wir haben dann von Herold aus Easy Booking Kunden geworben. Da war ich nicht unerfolgreich und deshalb habe ich auch mit dem damaligen Geschäftsführer, bin ich dann eher mit mir in Kontakt treten und so hat sich das eigentlich angebahnt. Ich soll mir das doch einmal anschauen und ja, und nach 5 Jahren Herold war es dann 2017 soweit, dass ich als Vertriebsleiter bei Easy Booking begonnen habe. Also das Gesamtpaket, das hat mir ganz gut gefallen. Wo ich hergekommen bin, habe ich auch gleich die Freiheit gehabt, dass ich nach meinen Bedingungen oder nach meinen Vorstellungen das Sales-Team umkrempeln kann, gewissen strukturierten Verkauf einbringen kann, Verkaufsschulungen, die Verkaufsunterlagen neu gestaltet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann war das Thema, sage ich jetzt einmal, erledigt. Das heißt, der Vertrieb ist gut gelaufen. Die Aufgaben haben sich dann nicht mehr großartig geändert und dann ja, war das nicht mehr ganz so zufriedenstellend. Und ich habe dann beim alten Management einfach oder beim vorherigen Management einfach nicht mehr das Gefühl gehabt, dass da jetzt noch viel die Reise noch viel weiter geht. Deswegen habe ich auch eine kurze Auszeit genommen von 8 Monaten. Also Auszeit, ich bin zu einer anderen Firma im Tourismus gewechselt, die Firma Numbirds, hat ein super cooles CRM-System. War eine anspruchsvolle neue Herausforderung. Da war ich auch für den Vertrieb zuständig. Und nach 8 Monaten hat mein Telefon geläutet, der frühere Geschäftsführer war dran und hat eben gefragt, ob wir mal essen gehen. Natürlich war mir ja auch wichtig zu wissen, wie geht's den alten Kollegen, was hat sich weiterentwickelt. Und da hat es eigentlich dann eine schöne Perspektive gegeben. Und ich bin eigentlich sehr froh, weil jetzt bin ich wieder dort, wo ich hinkomme. Ich habe die Leute vermisst, ich habe das Umfeld vermisst. Und seit Anfang 2023 haben sich eben unsere damaligen Investoren, das ist Creator Ventures gewesen, entschieden, dass man die Firma weiter professionalisiert und umstrukturiert. Und deshalb bin ich seit März 2023 CEO von Easy Booking mit meinem Kollegen, mit Olli Beckmann, als zweiten Geschäftsführer.
Als du 2017 zu Easy Booking gekommen bist, und es war eigentlich so das Erste, was du dir angeschaut hast im Vertrieb. Also wie hast du damals den Vertrieb bewertet und was waren eigentlich so wirklich die allerersten Maßnahmen oder was waren so die relevantesten Kennzahlen? Wie schafft man denn sowas, einfach ein Vertriebsteam aufzubauen oder zu stärken, Wachstum herbeizuführen?
Das war bei mir, oder es war mir wichtig, dass ich nicht als Vertriebsleiter starte, sondern im Vorstellungsgespräch war es zwar klar, okay, du wirst Vertriebsleiter, aber ich habe auf eigenen Wunsch gebeten, dass ich 3 Monate Verkäufer sein darf, dass ich mir das alles anschaue. Das heißt, es hat da niemand gewusst, dass ich in 3 Monaten die Beförderung erhalte. Ich war ganz normaler Verkäufer und bin mein Auto rumgefahren, habe die bestehenden Strukturen, am Montag gibt es Meeting, Freitag gibt es ein kurzes Gespräch, habe die Verkaufsunterlagen mir angeschaut und bin halt peu à peu draufgekommen, wo ich gesagt habe, irgendwie stört mich das, dass diese Seite im Verkaufsfolder dort ist, diese Seite ist gar nicht vorhanden. Habe dann angefangen mit Kugelschreiber Notizen zu machen und bin dann halt lästig gewesen bei Marketing und gesagt, du, ihr müsst mir da helfen, ihr könnt viel mehr machen, aber ihr müsst mir da entgegenkommen, ihr müsst da eine Grafik reinpacken, da was rausnehmen. Muss aber dazu sagen, dass auch 2017 schon sehr, sehr fähige Menschen da waren, wo man sich auf Anhieb wohlfühlt. Jetzt auch, also viele auch immer noch da und zusammen mit Marketing einfach, also ganz einfache Dinge, das ist jetzt gar nicht so komplex, wie man es meint, sondern man merkt es bei Kundengesprächen, woran hat es gescheitert, wo muss man schrauben, ob das jetzt eben die Verkaufsunterlagen sein, ob das der Gesprächsleitfaden ist und habe halt dann aufbauend auf das auch Schulungen zusammengestellt mit Basiswissen von Herold, also die Verkaufsschulungen von Herold waren sehr gut. Aufbauend auf diesen Schulungen, aufbauend aus Erfahrungen und auch aus privaten Kursen, was man sich halt so aneignet, ist da ein Mix entstanden und so wie es jetzt ausschaut seit ein paar Jahren, hat das ganz gut funktioniert.
Als du dann wieder zurückgekommen bist, was war dann das Erste, was du dir angeschaut hast?
Ja, was ist passiert in den vergangenen 8 Monaten? Und also es war jetzt nicht so, dass da jetzt alles kurz vor dem Zusammenbrechen war, nur es war einfach so, ich bin als Vertriebsleiter gegangen und ich habe nicht nur Vertrieb, sondern ich habe damals auch schon gewisse HR-Themen mitbetreut. Ich habe viel mit Marketing kommuniziert und gearbeitet und meine Stelle wurde mit 2 Stellen besetzt, das heißt mit internen Besetzung. Heißt also, diese 2 Mitarbeiterinnen waren keine Vertriebler im herkömmlichen Sinn, haben das quasi so probiert nebenbei, haben ihr Bestes gegeben, aber es ist natürlich irgendwo die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Das heißt, es ist halt einfach so weitergelaufen, wie es vorher war, aber es hat sich jetzt nicht wirklich was verändert. Und mein Glück war dann, wo ich zurückgekommen bin, das war eine Forderung, wo ich gesagt habe, ich will aber nicht nur mehr so weitermachen und schauen, dass wir halt profitabel sein und dass es halbwegs läuft, sondern ich will halt auch Entscheidungen treffen, ob das jetzt Personal ist, ob das jetzt Budget ist, Ausgaben für Marketing und so weiter. Und da habe ich ja dann, muss ich sagen, bei der Rückkehr schon größere Freiheiten gehabt wie vorher.
Und dann ging es irgendwann zur Geschäftsführung, der Wechsel, oder?
Ja, also wie gesagt, wir haben früher, also wir haben jetzt, dass wir bei der Geschichte, also dass wir da dabei sein mit Exit, was ich vorher angetickert habe. Also wir hatten bis Februar 25 hatten wir Investoren aus Bad Homburg, aus Frankfurt, Creator Ventures. Die haben aber quasi damals, das war um die 2010, haben sie in ein quasi Start-up investiert. Und das ist eine lange Zeit. Das heißt, wenn man mal 12, 13, 14 Jahre investiert hat, die Investoren wollen ja dann auch irgendwann Geld machen und profitabel aussteigen. Und dass das überhaupt möglich ist, haben sie gesagt, okay, da müssen wir jetzt eben umstrukturieren, professionalisieren, einen Managementwechsel machen. Und deswegen bin ich dann also in der guten Position gewesen als Vertriebsleiter, als langjähriger Mitarbeiter, was mit allen Abteilungen vertraut ist, zusammen mit Uli, sind wir dann mit der Geschäftsführung vertraut worden.
Wohin möchtest du EasyBooking führen? Was ist die Vision? Was ist das Ziel?
Das Ziel ist, dass, wir haben Gott sei Dank, oder wie soll ich sagen, es ist da immer noch so, dass wir mit Pen-and-Paper-Generation arbeiten, sprich das weiß ich noch, wo ich draußen war oder auch jetzt noch, wenn ich mit unserem Vertriebsteam spreche, der Raiffeisen-Zimmerplan ist allgegenwärtig. Das heißt, da gibt's Eintragungen, da kommt die Familie Müller und wenn die Familie Müller storniert, dann wird's wieder durchgestrichen oder ausradiert. Unser Ziel ist es tatsächlich, dass jeder, egal wie technikaffin er ist, sich um seine Gäste kümmern kann, ohne aber wirklich im Internet oder mit dem Computer ein Experte sein muss, ja.
Weißt du, wie viele Vermieter und Vermieterinnen noch analog unterwegs sind? Also wie viele Beherbergungsbetriebe oder Hotels, Apartments, Pensionen es gibt, die was noch keine Digitalisierungsmaßnahme getroffen haben in dem Bereich?
Ja, die Frage ist, was man unter Digitalisierung versteht, weil ich sage, wir haben da schon einmal so eine Erhebung in diese Richtung gemacht, aber es ist, ich bin ja auch schon digitalisiert, wenn ich meine E-Mails übers Handy abrufen kann oder wenn ich eine schöne Excel-Liste bauen kann, dann sehen das auch schon viele als Digitalisierungsgrad, wo wir sagen, da gehört vielleicht ein bisschen mehr dazu. Weil wir sagen, digitalisiert bist du als Vermieter tatsächlich, wenn du eine eigene Webseite hast, wenn du ein Hotelprogramm hast, wenn du eine Buchungssoftware hast, wenn du einen Channel Manager hast. Also da gibt's ganz, ganz viele Parameter zum Erfüllen. Aber ich glaube, das, Robert, was du meinst, also die, was wirklich komplett mit Papier und Stift unterwegs sein, gehen wir immer noch von 20-25% aus. In unserem Segment, sprich, wir sind nicht wie andere vielleicht im 4-5-Sterne-Hotelbereich unterwegs. Wir haben klein, mittelgroße Betriebe, also eigentümergeführte Häuser. Und dort sind es tatsächlich die 20-25%, die was nur das Notwendigste haben.
Liegt es auch an der Generation oder sind da auch schon jüngere Inhaber und Inhaberinnen, die was immer noch nicht digitalisiert unterwegs sind?
Es liegt tatsächlich an der Generation. Also das Jüngere mit Papier und Stift arbeiten ist eher nicht der Fall. Das ist, wäre uns noch nicht aufgefallen. Im Gegenteil, die Jüngeren automatisieren auch schon viele Prozesse und verschlanken die ganzen Themen. Zahlen halt mitunter auch relativ viel an die OTAs, also Booking.com, Airbnb und wie sie alle heißen, diese Online-Plattformen, wo man einfach zwischen 15-20% bezahlt. Aber man kann so ein Zimmer online stellen, weltweit, bezahlt halt bis zu 20%, aber hat eigentlich wenig Aufwand damit.
Wie erreicht ihr eure Kunden?
Wir haben ein sehr großes Netzwerk. Das heißt, wir waren immer schon sehr bemüht, dass man in die Regionen mit den DVBs, also mit den Tourismusverbänden, einen guten Kontakt haben. Wir besuchen Regionen in regelmäßigen Abständen nach Rücksprache mit dem Tourismusverband, geben dort Seminare, ob das Digitalisierung ist, AI, Human und AI, also diese Kombination. Und natürlich haben wir so Stammtischtreffen, nennen wir es intern, sprich wir haben Regionen, egal im Ötztal oder im Zillertal, wo wir einfach gebündelt sehr viele Kunden haben, wo wir dann einfach vereinbaren, du, wir kommen wieder mal vorbei, erzählt mir auch die Neuigkeiten. Also das ist schon sehr strukturiert, also nicht so salopp, dass wir einmal dahin fahren, einmal dorthin. Aber wir schauen einfach, dass wir die Informationen, die Updates, ob das jetzt Tourismus, Digitalisierung, AI ist oder einfach auch, ob es neue Funktionen gibt, neue Releases von uns und stellen die dann auch zum Teil persönlich vor.
Was sind so die nächsten Releases, die es geben wird? Die nächsten Schritte?
Wir arbeiten im Moment intensiv an einem Rate-Management-System und an Regionsstatistiken. Ich habe jetzt gerade unlängst mit Uli, also mit dem zweiten Geschäftsführer, der was eher für den strategischen Part bei uns zuständig ist, also ich für den operativen, er für den strategischen Part. Wir telefonieren sehr viel oder sprechen sehr viel miteinander. Und da war das eben auch ein Thema, diese ganze AI, Hype. Wir wollen da nicht aufspringen, also wir beschäftigen uns damit. Wir sind aber nicht die, die was sagen, okay, im nächsten Jahr wird es so sein. Im nächsten Jahr geht's nur mehr über das und das System, weil das für uns wie Kaffeesud lesen ist. Also das ist so eine schnelllebige Zeit. Wir beschäftigen uns parallel damit. Aber wo wir den Fokus schon drauflegen, ist, wir haben fundierte Zahlen. Wir haben 6.000 Betriebe. Wir haben ein Buchungsvolumen, das war letztes Jahr von über 1 Milliarde, was über diese 6.000 Betriebe abgewickelt worden ist an Buchungen. Da zählen aber auch natürlich Booking.com-Buchungen, also alle Buchungen, was über das Haus Hirschen abgewickelt worden sein, ergeben in Summe 1 Milliarde und über 300 Millionen sind über unsere Systeme abgewickelt worden, das heißt provisionsfrei. Wir haben richtig valide Daten und können Prognosen oder tatsächliche Auslastungen jetzt schon für den Winter 25, für den Sommer 26 treffen und müssen da jetzt nicht an irgendwelche AI-Tools ran, sondern können das anhand der bestehenden Kennzahlen voraussagen.
Und das wissen auch die Kunden wahrscheinlich sehr zu schätzen.
Die Kunden haben noch, also weil du jetzt vorher gefragt hast wegen Releases, also die Kunden haben Zugriff auf ihre Datenbank und was sich da bei dem künftigen Release ändern wird, wir anonymisieren natürlich die Daten, aber es wird dann in einer gewissen Art und Weise so sein, dass ich sagen kann, ich bin in der Region XY, habe ein Gästehaus oder eine Ferienzimmervermietung. Welche ähnlichen Betriebe verlangen welche Preise auf den OTAs? Welche Zimmerpreise verlangen sie auf ihrer Webseite? Und dann gibt es eben einen Durchschnittswert, dann gibt es einen Höchstwert, einen Mindestwert und da kann man dann relativ leicht die Preise anpassen, weil ich sage, so verwenden sehr viele Vermieter die Zeit, sämtliche Portale durchzuschauen, wie viel verlangt der Nachbar, das gibt es doch nicht, der hat immer im Parkplatz voll und das wollen wir ihnen erleichtern und dafür haben wir die Zahlen vorliegen.
Was für Daten interessieren dich am meisten?
Daten von...
Die, was ihr quasi erhebt, wo du sagst, okay, da schaust du immer wieder gern rein, das sind so Daten, die was die einfach interessieren, weil wenn ihr viele Daten erhebt, so ein Datenpool, da kann man ja vieles herauslesen.
Absolut, also klar.
Zahlengetriebener Mensch, also Vertriebler.
Absolut berechtigt. Ich meine, also meine Morgenroutine ist, dass ich mir mal von 5 bis 10 Dashboards verschiedene Zahlen mir anschaue. Klar, die Vertriebszahlen sind interessant. Was die Buchungsstatistiken und so weiter betrifft, ist natürlich immer ganz wichtig zu wissen, okay, wie schaut es denn mit der Stornierungsrate aus? Also, weil das ist während Corona natürlich ganz speziell, war das ein Riesenthema, aber auch jetzt, wenn wir jetzt, also ich kann jetzt in Warnung gehen, es schaut gut aus für den Winter, ist, schauen wir an, gibt es viele Stornierungen, gibt es da einen Grund dafür? Teilweise sind es banale Dinge wie ein Konzert ist ausgefallen oder was in der Richtung, aber wenn es jetzt keine großen Ausreißer gibt, sind mir die Stornierungsstatistiken wichtig, aber auch die Buchungsstatistiken, wie schaut es im Verhältnis zu den Anfragen aus? Anfragen werden natürlich weniger, weil diese Direktbuchung, für das wir ja auch stehen, nimmt einfach Überhand und ist klar, jüngere Menschen, glaube ich, möchte es da niemand zu nahe treten, aber am Ende des Tages glaube ich, dass es angenehmer ist, wenn ich ein Zimmer suche, ich gehe auf den Kalender und dann steht, okay, du kannst das buchen, ist ein schnellerer Prozess, ich habe sofort den Preis da, ich kann tatsächlich buchen, kriege die Bestätigung, als wie ich schicke eine Anfrage, wie schaut es aus, habt ihr frei, bis dann wirklich was passiert, kann mitunter eine Woche vergehen, deinem herkömmlichen System.
Du hast vorhin gesagt, ihr seid Marktführer in eurem Bereich, ihr habt ungefähr 6.000 Kunden und Kundinnen oder Vermieter und Vermieterinnen. Wie weit seid ihr denn auf Platz 1? Also wo fängt Platz 2 an und vor allem, wie bleibt man denn Marktführer? Weil das ist ja, glaube ich, so die Schwierigkeit, weil vor allem, du hast ja gesagt, es muss ja was weitergehen und eine Veränderung und Wachstum und besser machen. Aber wenn man auf Platz 1 ist, ist es natürlich immer schwieriger, diese Position zu verteidigen und neue Ziele zu haben, weil man ist ja schon auf Platz 1.
Das stimmt. Wir haben das Glück, dass wir jetzt seit Februar einen neuen Eigentümer haben. Das heißt, wir sind zu 100% bei der Zucchetti-Gruppe. Das ist eine italienische Investorengruppe, geführt von den Geschwistern Christina und Alessandro Zucchetti. Wir sind zwar eigenständig, aber gehören eben zur Zucchetti-Gruppe. Haben, also vielleicht noch zur Erklärung, wir haben um die 10.000 Mitarbeiter, haben außerhalb von Italien über 180, 190 Firmen in der Größenordnung, wie wir es sind. Sind ein riesen Player in der Hospitality-Branche, haben neben uns Firmen wie TC Boss, Lean PMS, also die haben auch genug PMS-Systeme, Ready-to-Order, das ist eine Kasse, wo wir auch Partner schon vorher waren. Das heißt, es gibt da richtig große Synergiemöglichkeiten innerhalb der Gruppe Und natürlich auch der finanzielle Background ist da schon gegeben, dass wir ganz anders am Markt auftreten können. Aber wir haben uns von Anfang an im deutschsprachigen Raum gesehen, im Dachraum. Und da gibt's noch viel zum tun. Unabhängig davon, dass wir jetzt um die 6.000 Kunden haben, da gibt's noch 10, 20, 30.000 Kunden, die wir gern bei uns begrüßen würden.
Dann gibt es ja immer noch diese 20-25%, die was ja überhaupt keine Digitalisierung haben. Das
absolut richtig.
Wird wahrscheinlich auch noch ein spannender Prozess werden.
Genau. Und wir haben jetzt ein ungefähres Gefühl, wie es mit den Mitbewerbern aussieht. Aber es gibt jetzt da kein offizielles Ranking, wer ist der Allergrößte und wer hat die zweitmeisten Kunden. Also das ist basierend auf die Marketing-Aussagen auch von den Mitbewerbern, sprich, wir haben relativ gute Beziehungen zu anderen PMS, auch in Tirol. Also wir glauben, leben und leben lassen. Und durch das, dass wir ganz eine eigene Schicht oder Gruppierung haben, wo wir uns sehen bei den eigentümergeführten Häusern, kommt man da sich selten in die Quere.
Mittlerweile 6.000 Vermieter und Vermieterinnen als Kunden und Kundinnen. Kundenbedürfnisse, das hast du ganz am Anfang angesprochen, dass ihr schon schaut, auf die Kundenbedürfnisse einzugehen, Produkte zu bauen, die was wirklich auch einen Nutzen und einen Wert haben. Wie berücksichtigt man den Kundenfeedback in so einer Größenordnung?
Wir haben im Moment ein Vertriebsteam, 10 Verkäufer und Verkäuferinnen. Wir kriegen da direktes Feedback bei jedem Verkaufsgespräch. Sprich auch, wenn das ein Nichtkunde ist, dann sagt er uns vielleicht, du, ich wäre Kunde bei euch, aber ihr habt das und das nicht. Das nehmen wir als Feature Request auf. Wir haben ein großartiges Support-Team, was sich tagtäglich um die bis zu 6.000 Kunden kümmert. Und auch hier kommen einige Feature Requests rein, Wünsche, Anregungen. Wir filtern das dann, haben ein eigenes Dashboard dafür und vergeben dann Prioritäten, wo wir glauben, okay, da können wir dem Großteil helfen. Also es gibt immer wieder Anfragen, ich hätte gerne eine Schnittstelle, da ist jemand bei mir um die Ecke und das ist total super. Das würde einem Kunden was bringen. Wir schauen dann schon, okay, wo gibt es denn 30, 40 Kunden, die was sich etwas wünschen, macht das Sinn für uns? Und so gehen wir eigentlich an die Sache heran. Und natürlich hört man ja in den Markt auch so hinein. Es gibt immer wieder neue Sachen, wo man mitbekommt, was Sinn macht, neue Plattformen, Schnittstellen. Da probieren wir ein gesundes Maß an Kundenfeedback einzuholen, aber auch von der Expertise, was wir von unseren knapp 50 Mitarbeiter, was wir haben, einen Mix draus und dann entscheiden wir uns, was wir machen wollen.
Du hast zwar gesagt, ihr beschäftigt euch schon mit künstlicher Intelligenz, mit AI. Ihr schaut euch das immer wieder an. Es ist jetzt aber, wenn ich es richtig rausgehört habe, nicht gezielt geplant, dass das eingesetzt wird. Aber gibt es da schon Kundenfeedback, dass die sagen, wir wünschen uns AI-Lösungen in irgendeinem Bereich?
Ja, es wird viel gerufen nach, wir brauchen mehr AI und ja, also wir verwenden AI. Also wir haben intern ja von der Academy und vom Vertrieb zwei Mitarbeiter, die was sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Unser Entwicklungsteam, was in Österreich im Burgenland ist, also wir haben nichts ausgelagert, das ist alles in Österreich, die verwenden AI intensiv. Der Vertrieb verwendet es in einem gewissen Maß. Wir selber glauben, dass wir ab 26 erste Features in unserem System releasen können, wo AI im Hintergrund mitwirkt oder mithilft. Also wir glauben nicht, dass AI Menschen ob das jetzt bei uns in der Firma ist oder auch im Tourismus selber, AI wird nicht wirklich, also unsere Meinung, wird nicht wirklich Menschen wegrationalisieren. Menschen vielleicht ja, aber nur die, was sich nicht damit beschäftigen. Also wir beschäftigen uns intensiv damit, also das sollte nicht so rüberkommen, als wäre das so stiefmütterlich, sondern wir beschäftigen uns intensiv damit, aber man darf nicht vergessen, wir haben schon Kunden, die was jetzt eben sehr oft aus dieser Pen-and-Paper-Generation kommen, da kann es auch sehr überladen sein, wenn dann, du, das macht alles AI für dich, also das kann dann auch erschreckend wirken und wir werden, also das ist sicher, wir werden ab 2026 Schulungsprodukte anbieten, Human plus AI. Dass das für uns, wir schauen, dass wir uns den Wissensstand aneignen, wir schauen, dass wir es in die Software langsam integrieren, dass es auch zuschaltbar ist und abschaltbar, dass, wenn man sich dagegen sträuben sollte, auch nicht gezwungen wird.
Wo glaubst du, entwickelt sich der Tourismus allgemein hin?
Also wir sehen es ja jetzt anhand der Buchungen, das hat man relativ gut sehen können, was Corona von der Auswirkung gehabt hat. Also die Urlauber selber geben jetzt mittlerweile mehr Geld aus wie vorher, aber die Aufenthalte sind kürzer. Das heißt, die Urlauber werden wieder oder die Urlaube werden bewusster wahrgenommen. Es wird mehr Geld dafür ausgeben. Vielleicht nicht mehr zweimal im Jahr, sondern nur mehr einmal im Jahr. Und bezüglich AI würde ich sagen, dass die Zukunft sicher über Voice Agents ist, dass man seinen eigenen AI-Agent programmiert hat und dann spricht man rein und sagt, du, ich brauche ein Zimmer für zwei Personen plus E-Ladestation, Hundelieb und vielleicht noch vegan. Wenn man das einmal probiert, auf Google so zu suchen, dann kommen die üblichen Verdächtigen, die OTAs, die Plattformen. Aber am Ende des Tages ist da kein einziger Filter gesetzt, sondern ich muss dann wieder schauen und rausröseln, was für mich da in Frage kommt. Und wir glauben schon, dass es in diese Richtung geht und daran arbeiten wir auch. Also ich sage, das wird spannend, aber da gibt es jetzt kein, also das Development-Team wird mich lynken, wenn ich jetzt sagen würde, hey, das findet dort und dort statt oder das release man dort. Wir arbeiten intensiv dran und wir glauben, dass wir da das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit liefern werden.
Dann habe ich jetzt noch eine private Frage an dich. Wie machst denn du eigentlich Urlaub? Also wie buchst du denn eigentlich? Weil ich glaube, um das geht es ja eigentlich. Also du bist ja eigentlich richtig in dem Bereich drinnen. Und da stellt man sich halt die Frage, wie machst du das dann eigentlich am Ende des Tages? Du bist ja dann eigentlich User auch zugleich oder Testkunde. Wie machst du das?
Das stimmt. Also ich bin verheiratet, bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder. Und ich bin jetzt gar nicht so der Urlaubsmensch. Gell? Also Urlaub ja, aber ich bin gern daheim, ich bin gern in der Arbeit und habe dann ein ungutes Gefühl, wenn ich zwei, drei Wochen irgendwo bin, nur Seele baumeln lassen und obwohl wir ein super Team haben. Also ich könnte wahrscheinlich auch länger weg sein und das wird trotzdem gut weiterlaufen, weil wir ein super starkes Team haben. Aber durch das, dass ich nicht der Urlaubsfanatiker bin im Herkömmlichen, meine Frau allerdings schon, gebe ich das ihr. Ich sage, mach was Schönes. Also ich bin schon dabei, aber die Buchung, die Recherche findet alles über sie statt.
Und sie bucht dann wie?
Sie bucht dann, also sie hat mehrere Geräte, also sprich von Laptop und iPad und Handy, vergleicht Preise. Kommt da immer auf die Wochentage drauf an, wann ist am besten, am Montag oder Mittwoch und Donnerstag und mit welchem Gerät. Also es ist irre, was da unterschiedliche Angebote dann rauskommen. Aber nach wochenlanger Recherche, irgendwann ist dann soweit, wenn ich am Abend nach Hause komme, dann sehe ich schon mal, Frau ist irre aufgeregt. Dann weiß ich, okay, jetzt ist irgendwas. Und dann muss ich mich auf den Tisch setzen und dann gibt es die ganzen Vorschläge. Und dann ist tatsächlich so, also da sind wirklich meistens nur Sachen dabei, wo ich sage, cool, schön. Dann sage ich, ja, aber du musst doch irgendwo irgendwas bevorzugen. Sag ich, nein, das ist wirklich alles wunderschön. Das ist mir komplett egal. Und ich lasse mich dann auch ganz gerne überraschen. Also ich weiß dann halt ein paar Tage vorher, wo es hingeht. Ich weiß, okay, wir werden jetzt im Oktober dann wegfahren. Ich weiß das schon monatelweise vorher, aber am Ende des Tages, ich habe jetzt keine Ahnung, was das für ein Hotel ist, welche Aktivitäten dazu gebucht worden sind. Ich lasse mich dann einfach treiben und überraschen.
Was macht denn deiner Meinung nach einen guten Gastgeber aus oder eine gute Gastgeberin?
Dass er tatsächlich, also ein Gastgeber, dass er tatsächlich Gastgeber sein kann. Wie vorher erwähnt, also diese Kunden zum Teil von uns, was eben Eigentümer geführte Häuser sind, das habe ich damals schon als Vertriebler kennengelernt. Man hat einen Termin um 9:30. Dann wird man kurz begrüßt, kriegt einen Kaffee, ein Wasser, was auch immer angeboten. Und dann, ja, er muss kurz weg. Oder sie, ganz egal. Ja, das dauert halt dann nochmal eine Viertelstunde, weil dann muss der Frühstücksraum geputzt werden. Dann muss man schnell ins Zimmer rauf. Es ist immer irgendwas. Also, und so kann ich mir es dann auch vorstellen, dass es für die Gäste ist. Das heißt, die kommen zur Rezeption, da müssen sie mal warten, weil der Gastgeber ist vielleicht gerade in der Küche oder der Gastgeber macht gerade irgendeine Zimmerreinigung. Ich glaube, Gastgeber zu sein, ohne den lästigen Firlefanz, dass man eben da Meldeschein ausfüllen muss, dass man da Rechnung manuell erstellen muss, diese ganzen administrativen Dinge, wenn das einem weggenommen wird, wie mit unserem System, dann kann man sich auf das fokussieren, was uns, glaube ich, auch seit jeher ausmacht, dass wir irre gute Gastgeber sein. Das ist, die Gäste zu uns her nach Österreich, nach Tirol zieht. Und ja.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende, Thomas. Drei Fragen habe ich noch an dich. Was war denn eigentlich der beste Ratschlag, den du bekommen hast? Weil, oder auch das beste Learning, das du gemacht hast. Du hast verschiedene Dinge angesprochen, wie unter anderem Parktickets verteilen oder Strafzettel zu verteilen, bis hin, dass du von einem Chef besonders viel lernen hast können, vom Robert. Ja. Unter anderem, du hast viel erlebt, viel gesehen, du hast viel gemacht. Was war so der beste Ratschlag oder das beste Learning, das du mitnehmen hast können?
Da waren einige Sachen dabei, aber was jetzt wirklich auch Uli, also im zweiten Geschäftsführer Uli Beckmann, der ist schon etwas älter wie, aber dennoch top frisch und der hat einfach so eine gewisse Gelassenheit, sprich, wir haben da ein sehr schönes Klima in der Firma, ist mir auch sehr wichtig, weil wir verbringen sehr viel Zeit in der Arbeit, teilweise mehr Zeit in der Arbeit über das ganze Leben gesehen, als wie mit unseren Lieben zu Hause, dann soll es auch angenehm sein. Und trotzdem gibt es halt Situationen, wo es nicht so angenehm ist, wo man sich denkt, ach, da muss ich mir jetzt, weiß nicht, fest auf die Zunge beißen oder das ärgert mich extrem. Und da war ja ein Tipp, wo er gesagt hat, schlaf doch drüber. Und ich eh schon sauer gewesen und sage, ja, warum soll ich drüber schlafen? Sage, morgen schaut die Welt anders aus. Klingt banal, ist banal, aber am Ende des Tages ist es absolut richtig, weil in der Emotion heraus passieren halt manchmal oder sagt man vielleicht auch manchmal Dinge, die was man gar nicht so meint. Und das habe ich mir angeeignet und mit dem fahre ich recht gut, ja.
Wenn du einen Wunsch für die Zukunft frei hättest, oder wenn du einen Wunsch frei hättest und du könntest quasi etwas in der Zukunft bewegen oder dir etwas für die Zukunft wünschen, welche eine Sache wäre das?
Ganz ehrlich gesagt, mir erschreckt, und ich denke, das geht mehreren Menschen so, wie verrückt gerade die Welt ist. Gar nicht jetzt, was es Finanzielle betrifft, dass sich junge Menschen schwierige Existenzen aufbauen können heutzutage. Aber auch, wenn ich sehe, die ganzen Kriege oder diese ganzen Sachen, für Pandemie und so weiter. Es gibt so viele schlimme Dinge. Und wenn ich mich zurückerinnere, wo ich ein kleiner Bub war, da hat man auch bis 10 Uhr abends auf der Straße spielen können. Und da würde ich mir wünschen, dass die Welt wieder ein bisschen normaler wird, dass man einfach nicht immer nur erzählen muss, wie es früher alles toll war, sondern wir könnten es jetzt auch richtig toll haben, aber dann müssten wir halt alle ein bisschen was dafür tun.
Naja, schön gesagt. Eine Frage habe ich noch, Thomas. Was möchtest du noch sagen?
Ja, ich würde mich gerne bedanken. Du hast mich vorher gefragt, wie ich zum CEO von EasyBooking geworden bin oder gekommen bin. Ist in allererster Linie meine Frau, die was in schwierigen Zeiten immer an mich geglaubt hat, die was mir immer in Wirkung freigehalten hat. Das sind die Kinder, die was mir Kraft geben, auch wenn die Tage oft sehr lang sind. Da ein riesengroßes Dankeschön. Und ein zweites Dankeschön ans Team. Ich habe natürlich sehr viel mit Uli zu tun. Ich sag spaßhalber meistens, wenn wir uns verabschieden. Uli, das war mein inneres Blumenpflücken mit dir. Und ich meine es aber genauso, wie ich sage. Also wir ergänzen uns da sehr gut. Er hat mir sehr viel von seinen Erfahrungen, Weisheiten mitgeben können. Macht irre Spaß. Ich hoffe, dass er noch lange auch Spaß findet an dem, was wir machen. Danke ans gesamte Team. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass der Vertriebsleiter zum Geschäftsführer wird und das volle, den vollen Rückhalt hat. Den spüre ich tagtäglich. Ich probiere das auch zurückzugeben. Bin unglaublich stolz, was wir jetzt vor allem in den letzten 3 Jahren erreicht haben. Das wäre mit Uli und mir gar nicht möglich gewesen, ohne das wahnsinnig tolle Team. Und da will ich jetzt auch gar keinen hervorheben oder jemanden vielleicht sogar vergessen. Es sind alle irre wertvoll und ich bin froh, dass wir sie haben und freue mich auf die nächsten Herausforderungen in den nächsten Jahren mit Ihnen.
Schön. Herausforderungen wird es sicher geben. Also an dem Tag machen wir das nie. Ja. Es hat mich sehr gefreut, Thomas. Vielen Dank für die Einladung zu euch ins Büro. Es war wunderschön, wunderbar. Ein sehr angenehmes Gespräch und natürlich euch und dir weiterhin alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank, Robert.